Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Bahner Mikrofon. Herzlich willkommen. Wir schauen nach Serbien, wo heute Bundeskanzler Scholz unterwegs ist. Es geht um Lithium, das im Elektrozeitalter ja immer wichtiger wird, und perspektivisch um ein umfassendes Rohstoffabkommen zwischen der EU und Serbien. Entsprechende Absichtserklärungen wurden heute Vormittag unterzeichnet. Wir haben es in den Nachrichten gehört. Wir berichten gleich. Zunächst aber schauen wir auf die massiven IT-Störungen, die den ganzen Vormittag schon gemeldet werden von Flughäfen, Fluggesellschaften, von Banken und auch von Medienunternehmen. Meine Kollegin Sandra Fisser, die beobachtet das für uns und ist jetzt bei mir im Studio. Wie ist denn die Lage aktuell?
Also in britischen Zeitungen lese ich, dass Experten sagen, das sei der größte IT-Ausfall der Geschichte. Man kann jetzt ganz konkret sagen, das haben wir auch schon ein paar Mal gehört, der Flughafen Berlin-Brandenburg hat heute Morgen zeitweise komplett den Flugverkehr eingestellt. In unserem Nachbarland ist die Fluggesellschaft KLM so weit gewesen, dass sie gesagt hat, wir annullieren alle Flüge. Andere Fluggesellschaften fliegen noch, aber es gibt viele Verspätungen. Ryanair zum Beispiel als größte europäische Fluglinie sagt, die Passagiere sollen bitte extra früh da sein und auch immer checken, ob was ausfällt. Aus Spanien hört man, dass dort die Flüge komplett manuell abgewickelt werden mussten. In Großbritannien sind viele Züge ausgefallen. Da konnte ein Sender heute Morgen nicht live senden. Das Gleiche war auch in den USA der Fall. In London hat die Börse gesagt, die London Stock Exchange, sorry Leute, der Börsenhandel, der läuft zwar noch, aber wir können ja gar keine Meldungen mehr rausgeben. Banken konnten zeitweise nicht buchen oder die Geldautomaten auch nicht befüllen. Ironischerweise sind viele betroffen, die sich eigentlich besonders stark schützen wollten, nämlich vor Cyberangriffen, also auch kritische Infrastruktur. Deswegen hat das Bundesinnenministerium gesagt, es seien auch Energieversorger, Verkehrsbetriebe und Wasserwerke betroffen. Und was vielleicht für viele besonders schlimm ist, an den Unikliniken in Kiel und Lübeck sind auch alle geplanten Operationen ausgefallen. Also es waren auch Krankenhäuser betroffen. Bei all dem, was hier nicht funktioniert hat, muss man im Hinterkopf behalten, in anderen Teilen der Welt war es viel schlimmer. Australien war wohl besonders stark betroffen, USA, Großbritannien. Und wichtig unterm Strich, um es nochmal zu sagen, es geht um Dienstcomputer, also Firmencomputer, nicht um Privatcomputer.
Also eine Computerpanne, die tatsächlich weltweit zu spüren ist. Was ist denn die Ursache dafür?
Es ist wohl ein Software-Update, in dem ein Fehler drin steckt. Also CrowdStrike heißt die Firma, die diese Software produziert. Ein US-Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, Cyberattacken abzuwehren, also sowas wie Antivirensoftware. Und da ist offenkundig ein Fehler drin in einem Software-Modul. Das nutzen jetzt total viele, nicht nur Microsoft, auch andere Software- und Cloud-Anbieter. Und dieses Software-Modul haben die jetzt schön breit aufgespielt. Nicht einzeln in so Wellen, nur bei ein paar Unternehmen, dann hätte man vorher den Fehler schon entdecken können, sondern richtig breit. Also 23.000 Unternehmen haben diese Software abonniert. Microsoft hat jetzt vor einer Dreiviertelstunde gemeldet, dass sie den Fehler wohl im Teilbereich gefunden haben. Aber damit läuft noch nicht alles wieder rund, denn erstmal muss auf allen Computern, die betroffen sind, auch dieses Update aufgespielt werden. Aber die Computer sind ja teilweise eingefroren. Wir haben jetzt schon von diesem Bluescreen oft gehört. Also das heißt, die sind so schockgefrostet, da muss erstmal ein Informatiker oder ein Techniker ran. Die müssen dann diesen Computer hochfahren im gesicherten Modus von Hand. Das ist ein Riesenaufwand und erst dann kann man dieses Update dann irgendwann aufspielen. Also deswegen hat jetzt Eurowings auch gerade gesagt, bis heute 15 Uhr müssen wir auch noch alle unsere innerdeutschen Flüge streichen und die nach Großbritannien auch noch.
Aber ein Hackerangriff wird definitiv ausgeschlossen.
Ja, das kann man ganz klar sagen. Der Chef von CrowdStrike, dieser US-Firma, der hat auch schon zugegeben, dass es wirklich ein Fehler in einem sogenannten Content-Update gewesen ist und kein Hackerangriff, sondern eben offenbar ein Programmierfehler.
Vielleicht noch zum Schluss, wie sieht es denn mit der Haftung aus? Also läuft das alles unter höhere Gewalt?
Ich glaube nicht, dass es unter höhere Gewalt laufen kann, denn es war ja ein Fehler. Also ein Fehler bei diesem Dienstleister CrowdStrike. Die haben diesen Fehler gemacht. Da wird es jetzt sicher noch Rechtsstreitigkeiten geben, wer zum Beispiel Fluggäste bezahlen muss. Aber nach allem, was wir hier wissen, keine höhere Gewalt, sondern ein Softwarefehler. Und da muss dann entweder CrowdStrike haften oder die Unternehmen, die CrowdStrike benutzen, wie die Fluggesellschaften, die werden das untereinander aushandeln.
Informationen waren das zu dieser massiven IT-Panne, die wir heute erleben. Von Sandra Pfister, vielen Dank für diese Informationen. Und damit gehen wir zu Claudia Werle in den Frankfurter Börsensaal. Der Aktienhandel, der ist ja auch computergesteuert. Läuft denn da alles reibungslos?
Ja, hier läuft wirklich alles reibungslos. Die DAX-Tafel, da gibt es Veränderungen. Auch an den Computern konnte man ganz normal arbeiten. Also das ist ein bisschen anders wie an der Londoner Börse.
Aber diese Computerpanne, die hinterlässt sicherlich auch Spuren bei einzelnen Aktien, vor allem bei CrowdStrike, das Unternehmen, über das wir gerade gesprochen haben, oder?
Ja, das ist richtig. Die Papiere brechen heute um mehr als 12% ein. Sie werden hier in Frankfurt gehandelt. Und es ist eben angesprochen worden, Flughäfen, Fluggesellschaften sind davon betroffen. Und auch das sieht man an den Aktienkursen. Die Papiere von Fraport 1,3%, die minus Lufthansa-Papiere geben 1,5% nach.
Zweites wichtiges Thema heute auch an der Börse, Milwaukee und der Höhepunkt des Parteitags der Republikaner, die ja nun offiziell ihren Präsidentschaftskandidaten nominiert haben. Donald Trump, wenig überraschend und mehr noch, Trump hat in den frühen Morgenstunden über 90 Minuten zu seinen Anhängern gesprochen, auch zu seinen handels- und wirtschaftspolitischen Vorhaben, wenn er ins Weiße Haus einziehen sollte. War denn aus Börsensicht jetzt etwas Neues dabei, etwas Überraschendes?
Ja, und diese Frage, die gebe ich weiter an Ulrich Carter, den Chefvolkswirt bei der DK Bank. Herr Carter, was hat Sie überrascht?
Nein, es gab nichts mehr Überraschendes. Wahrscheinlich liegt es daran, dass wir seit Monaten genau diese Programme der Demokraten und der Republikaner gegeneinander abwägen. Und insofern ist erstens ziemlich viel ausgeleuchtet und zweitens selbst auch ein Wahlsieg von Donald Trump zum großen Teil jetzt schon in den Kursen reflektiert. Und er hat das bestätigt. Das Programm besteht im Wesentlichen aus dem Thema Steuersenkungen. Es geht um die Begrenzung von Immigration und um Abschottung durch neue Zölle.
Steuererleichterungen, die Abschottung, aber auch weniger Regulierung. Wie würde das die US-Wirtschaft verändern?
Nun, es gibt bei solchen großen Regulierungswerken viele Auswirkungen, auch unterschiedliche Auswirkungen auf Branchen, auf Unternehmen. So können Zölle zum Beispiel für eine Reihe von Unternehmen oder Branchen positiv wirken, in dem Sinne, dass sie mehr produzieren, weil eben das, was auf der anderen Seite der Zollmauer produziert wird, dann zu teuer wird oder weil ausländische Unternehmen ihre Produktion gleich nach Amerika verlagern. Insofern kann es eben bei einigen Branchen schon kurzfristig Erfolge bringen. Das ist ja auch das Ziel dieser Wirtschaftspolitik. Ob darüber eine neue US-Industrie aufgebaut werden kann, ist sehr zu bezweifeln. Denn mittel- und langfristig, nach 1, 2, 3 Jahren und darüber hinaus, kommen natürlich auch die negativen Folgen dieser Politik zum Tragen. Das sind höhere Preise für die Konsumenten. Sie können sich dann insgesamt weniger leisten. Das ist weniger Wettbewerb unter den Unternehmen. Sie werden international weniger wettbewerbsfähig und ein großes Lobbywesen, was eben diese Zölle immer weiter ausdehnen möchte auf andere Branchen. Das sind alles Dinge, die langfristig für die Wirtschaft dann am Ende, auch die US-Wirtschaft am Ende, schädlich sind.
Wenn wir uns die wirtschaftliche Lage anschauen, so schlecht steht die US-Wirtschaft ja gar nicht da. Was treibt oder was bedingt das?
Die US-Wirtschaft ist sozusagen der Shootingstar der letzten 2 Jahre. Wir erinnern uns alle, aus Corona gab es erstmal die Wiedereröffnung der Wirtschaft, dann ging es nach oben auf die Niveaus von vor Corona zurück und dann ebbte die Entwicklung in Europa ab. Wir hatten hier die Energiekrise aus dem Ukraine-Krieg insbesondere, aber eben auch eine mangelnde Grunddynamik. Das Wachstum in Europa ist sehr gering und das hatten die Amerikaner alle nicht. Sie haben von dieser Energiekrise wenig Schaden genommen, weil sie energetische Selbstversorger sind. Dann kommt dazu, dass die amerikanische Wirtschaft eine Demografie zugrunde liegt, die anders ist als in allen anderen Industrieländern. Sie wächst nämlich und das wird auch noch unterstützt sogar durch die Immigration. Es wird gerade untersucht, wie stark diese auch illegale Immigration denn zu diesen Wachstumszahlen beigetragen hat. Es scheint so, dass es doch ein substanzieller Anteil gewesen ist. Und dann kommen natürlich die Standortvorteile hinzu, die die Amerikaner aus historischer und kultureller Einstellung ihrer Wirtschaft haben, eine weniger regulierte Wirtschaft wie hierzulande. Und all die Probleme, die wir jetzt hier nicht aufzählen müssen, die eben mittlerweile bekannt sind, die in Amerika eben deutlich geringer vorhanden sind.
Und kurz, welche Bedeutung hat die Tech-Branche?
Die Tech-Branche ersetzt mit mehr oder weniger das, was in den USA in der Industrie verloren gegangen ist. In den 80er Jahren, als die Globalisierung startete, da haben die Amerikaner ja sehr viele Produktionszweige verloren, wie auch die Europäer Richtung Asien. Und in Amerika ist dann etwas Neues entstanden. Die alte Industrie zurückzuholen wird sehr schwierig sein. Aber neue Zweige aufzubauen, aus neuen Ideen, Umsatz und neue Märkte zu machen, das ist die Stärke der US-amerikanischen Wirtschaft. Und das hat sie im Bereich Technologie, Plattformunternehmen voll ausgespielt.
Und spielt da eine Rolle, mit der Bitte um eine kurze Antwort, wer in Zukunft Präsident sein wird?
Nein, an diesen Grundtrends wird ein Präsident in einigen Jahren Amtszeit erstmal nichts ändern können. Aber Trump hat sich vorgenommen, das politische System zu ändern, weil wir wissen nicht, was danach kommt. Und es sind doch deutlich andere Vorstellungen, die er hat. Jetzt müssen wir sehen, was passiert, wenn die durchs Parlament gehen, was davon übrig bleibt. Aber so große Unterschiede, insbesondere auch zu Bidens jetziger Politik, bestehen nicht. Und deswegen schlagen die Kurse an den Märkten auch keine völlig neuen Richtungen ein.
Sagt Ulrich Carter, der Chefvolkswirt der DK Bank.
Dann schauen wir mal auf den DAX. Wo steht der denn zum Wochenschluss?
Der steht mittlerweile deutlich im Minus, 0,5% tiefer bei 18.252 Punkten.
Und da ziehen besonders die Sartorius-Aktien nach unten.
Die brechen um mehr als 15% ein. Sartorius ist ja ein Pharma- und Laborzulieferer. Das Unternehmen hat nun die Jahresprognose senken müssen. Die Nachfrage sei nicht mehr so und deswegen kommt es zu diesen Einbrüchen.
Und kurz noch zum Schluss. Was macht der Euro?
Der wird mit einem Dollar 0,89 gehandelt. Die Umlaufrendite gesunken auf 2,44% und die Feinunze Gold kostet 2.412,42 Dollar.
Claudia Werle, danke nach Frankfurt. Lithium ist ein begehrter Rohstoff, vor allem für Autobauer, die zunehmend Batterien brauchen für ihre E-Modelle. Zusammen mit Nickel und Kobalt ermöglicht Lithium die Speicherung und den Transport von Elektrizität. Produziert und verarbeitet wird Lithium bislang aber hauptsächlich außerhalb Europas, in Australien, in Chile, aber vor allem eben in China. Um diese Abhängigkeiten für die europäische Industrie herunterzufahren, wurde heute Vormittag in Belgrad ein Abkommen unterzeichnet zwischen der EU und Serbien. Wolfgang Fichtel dazu.
Vier Abkommen und Absichtserklärungen, viermal Applaus im Palast Serbien, dem Prachtbau aus jugoslawischen Zeiten, also am selben Ort, an dem neulich mit dem chinesischen Staats- und Parteichef etliches unterschrieben worden war. Das hat Symbolwert. Und Serbiens Präsident Alexander Vučić gab sich viel Mühe, den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz demonstrativ mindestens ebenso herzlich zu empfangen wie den Staatsbesuch neulich aus China. Von Freunden ist die Rede. Es geht um Geopolitik und um gute Geschäfte. Da macht sich niemand etwas vor, auch nicht Olaf Scholz.
Denn das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Wir müssen unsere Abhängigkeiten verringern. Und das bedeutet, dass wir neue Rohstoffquellen erschließen müssen in aller Welt, aber natürlich zuallererst die, die in unseren Ländern dort existieren, wo das Glück und die Geschichte und die Geologie sie hat entstehen lassen.
Glück für Serbien. Serbien sitzt auf dem vermutlich größten Lithiumvorkommen Europas. Lithium, der wichtigste Rohstoff für die Batterien von Elektroautos. Für Scholz also der wichtigste Rohstoff für die deutsche Energiewende. Deutschland braucht das Lithium. Serbien braucht deutsche Hilfe und Know-how, zum Beispiel was weniger umweltschädlichen Bergbau angeht, als ihn zum Beispiel China betreibt. Eine Win-Win-Situation also. Der Lithiumabbau in Serbien war schon gestoppt. Umweltbedenken. Die Proteste gegen die Betreiberfirma Rio Tinto und das ganze Vorhaben lautstark auch heute. Aber Scholz hält dagegen mit deutschem Umweltgewissen.
Wir alle müssen das jetzt hinkriegen. Bergbau in unseren Ländern zu den höchsten Umweltstandards, die man erreichen kann, um damit übrigens auch der Welt anderswo zu zeigen, dass es geht.
Es geht, auch wenn es so klingt, nicht um deutsch-serbische Deals. Der Rahmen ist größer, europäisch. Scholz ist nur der prominenteste Zuschauer bei der Unterzeichnung eines milliardenschweren Abkommens zwischen der Europäischen Union und Serbien über den Lithiumabbau.
Es ist, das will ich gerne auch dazu sagen, ein europäisches Projekt. Ein wahrhaft europäisches Projekt. Wir brauchen europäischen Spirit. Und das ist etwas, das auch für die weitere Zukunft von großer Bedeutung ist.
Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, die EU. Sie wollen Alexander Vucic wieder näher an Europa heranführen. Serbien ist das größte Land des Westbalkans, seit vielen Jahren EU-Kandidat. Vucic berüchtigt für seine Schaukelpolitik, mal mit China am Dealen, unter dem Generalverdacht zudem zu großer Russlandfreundlichkeit, obwohl Serbien Munition liefert an die Ukraine. Jeder vertritt seine Interessen. Vucic verheimlicht das auch heute nicht. Was ihm bei der Ausbeutung des serbischen Lithiums vor allem wichtig ist, das meiste davon soll bitte in Serbien bleiben. Soll in Serbien weiterverarbeitet werden, in einer serbischen Batteriefabrik von serbischen Arbeitern.
85%, also 50 von 58.000 Tonnen, müssen in Serbien verarbeitet werden. Deshalb haben wir diese Art Unterstützung gefordert, haben sie bekommen. Ich werde jetzt Gespräche haben mit Herrn Kalenius und Mercedes-Benz, sehr wichtig.
Jetzt also die europäischen und die deutschen Konzerne nach China, auch Mercedes-Benz. Der Vorstandsvorsitzende Ola Kelenius unterschreibt auch eine Absichtserklärung. Mercedes will Serbien beim Aufbau einer Batteriefabrik unterstützen. Das ist es, was Vucic braucht zum Vorzeigen. Ein Deal für beide Seiten mit Chancen und Risiken.
Wolfgang Fichtel berichtete. Der sogenannte Blaudruck, eine besondere Textiltechnik, ist vor einigen Jahren als immaterielles UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt worden. Das ist ehrenvoll, aber auch im Wortsinn immateriell. Denn wer mit diesem alten Handwerk auch heute noch Geld verdienen will, hat es nicht leicht. Nur noch 8 Betriebe in Deutschland beschäftigen sich mit dem Blaudruck. Einer davon liegt in Händen von Sabrina Schumacher. Das Firmenporträt über die 24-Jährige von Vanja Budde.
Von einem Stempelkissen trägt Sabrina Schumacher den sogenannten Papp auf einen ziegelsteingroßen hölzernen Druckstock auf. Die klebrige Masse hat sie nach überliefertem Rezept aus Akazienharz, Tonerde und Wasser angemischt. Der kleisterartige Papp bildet eine Schutzschicht. Die aufgedruckten Muster bleiben beim Blaufärben weiß.
Jetzt hören Sie schon leicht schmatzen. Das ist immer mein Zeichen. Konsistenz passt.
Die Technik nennt sich Reservedruck und ist viele Jahrhunderte alt.
Jetzt muss ich mal gucken, genau, wo es oben ist und wo es unten. Und dann kann ich jetzt einfach hier ansetzen. Da muss man natürlich immer ein bisschen schauen.
Vor den Augen einer Gruppe Frauen, die ihr fasziniert zuschauen, beugt sich die Druckerin über ein Stück cremefarbenen Stoff auf einem Arbeitstisch. An den Wänden und auf Kleiderstangen hängen dunkelblaue Stoffe mit weißen Mustern. Der kleine Raum ist gleichzeitig Werkstatt, Verkaufsladen und Museum. Es ist ein ehemaliger Speicher von 1822 in der schmucken Altstadt von Jever. Die zierliche 27-Jährige setzt den Druckstock sorgfältig auf den Stoff und klopft mit der Faust darauf.
Ich gehe dann immer noch gern in die Ecken und schon zeichnet sich das Muster dann auf dem Stoff ab.
In diesem Fall eine Streublume, ein Motiv aus dem Biedermeier, 250 Jahre alt. In einem Regal an der weißgetünchten Wand liegen Dutzende dieser antiken Druckstöcke in verschiedenen Größen, Modeln genannt. Sie sind eckig, die meisten aus braunem Birkenholz. Die Muster haben Formstecher fein ins Holz geschnitzt.
Und da haben wir wirklich einen ganz tollen Bestand. Den hat mein Vorgänger komplett zusammengesucht über die Jahrzehnte hinweg.
Er hat die Blaudruckerei aus Altersgründen vor rund 3 Jahren an Sabrina Schumacher übergeben. Da war sie 24 und gerade erst mit ihrer Ausbildung zur Schneiderin und Designerin fertig.
Ich war schon immer so, dass ich gesagt habe, ich möchte ins Handwerk, ich möchte nicht irgendeinen Designjob in München haben, wo ich den ganzen Tag nur vom Rechner sitze. Darum war das so die Gelegenheit. Und auch wenn es sehr viel Arbeit ist, man steht hier gerne mal auch 10-11 Stunden am Tag, aber ich habe es bis jetzt noch keinen Tag bereut. Also es ist eine ganz tolle Arbeit, es wird nicht langweilig und alleine dann immer zu sehen, dass die Kunden sich freuen, gerade wenn man eigene Stoffe bedruckt, ne, dass es dann wirklich auch noch einen emotionalen Wert hat und dass man weiß, man erhält dieses alte Handwerk und die Tradition, das gibt einem dann natürlich auch ganz viel.
Die Stecken für 150 Euro, Kissenhüllen für 30 bis 50, große Wandbehänge für 250 Euro. Der sehr aufwendige Herstellungsprozess ist damit kaum abgegolten, die Gewinnmarge gering.
Wir sind auch vor ein paar Jahren von der UNESCO ausgezeichnet worden zum immateriellen Weltkulturerbe. Das ist natürlich eine tolle Auszeichnung. Man merkt, es wird geschätzt. Und damals waren wir auch noch 8 Werkstätten in Deutschland, die diese Auszeichnung bekommen haben. Aber auch das werden immer weniger, weil einfach der Nachwuchs fehlt.
Trotzdem gut gelaunt geht Sabrina Schumacher in ihrer Demonstration des Blaudruckens jetzt zum zweiten Schritt über, dem Färben.
Und da gehen wir jetzt mal hier nach hinten, denn da passiert hier das Ganze. Das ist eine von meinen insgesamt 3 Färbeküken. Das ist ein Bottich, der sieht jetzt erstmal unscheinbar aus. Der geht aber tatsächlich noch 3 Meter in den Boden rein. Also da ist einiges an Färbeflüssigkeit drin.
In Wasser aufgelöstes Indigo, aus den Blättern einer in Asien beheimateten Pflanze gewonnen. Die Blaufärbetechnik ist in Indien wahrscheinlich schon seit der Antike bekannt.
Und das Ganze, das kam im 17. Jahrhundert hier zu uns mit den Ostindienfahrern. Die haben die Schätze des Orients mitgebracht.
Darunter neben kostbaren Stoffen, Kaffee und Porzellan auch der beim Adel begehrte Indigo-Farbstoff, erzählt Sabrina Schumacher, während sie ein Stück mit pappbedrucktem Stoff in das Farbbad hinunterlässt.
Ich möchte mehr Richtung Bekleidung machen. Ich möchte auch modernere Schnitte umsetzen mit traditionellen Mustern, wo ich denke, das würde wirklich gut ankommen und dann auch nochmal eine ganz andere Zielgruppe ansprechen. Schöne Accessoires, Taschen, eher so in die Richtung.
Dazu mehr Marketing auf Social Media und ein Online-Shop. Kunden können auch eigene Stoffe nach Wunsch färben und bedrucken lassen. An Ideen mangelt es Schumacher nicht, wohl aber an Zeit und Geld, sie umzusetzen. Für die Übernahme der Manufaktur hat sie einen Kredit aufgenommen und der Umsatz lässt noch zu wünschen übrig, vor allem im Winter, wenn keine Touristen da sind. Als die Druckerin den Stoff wieder aus der Küpe zieht, ist er nur hellblau. Um den typischen tief dunkelblauen Farbton zu erzielen, muss sie das Bad in der Küpe bis zu 10-mal wiederholen. Danach muss noch die Harzschicht über den Mustern wieder entfernt werden.
Da stelle ich mir dann meinen großen Bottich auf, da kommt Wasser rein, der Stoff kommt rein, ich ziehe mir meine Gummistiefel an und dann trete ich das Ganze richtig durch, bis sich dieser Papp dann Stück für Stück darunter löst.
Je nach Wetterlage müssen die gefärbten Stoffbahnen dann mehrere Wochen lang durchtrocknen, bevor eine Schneiderin daraus Tischdecken und Geschirrtücher macht.
Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie dürfen sich gerne noch ein bisschen umschauen. Ja.
Sehr mühsam, aber beeindruckend.
Ja. Echt. Und so eine junge Frau, die sich dafür also so engagiert. Unsere Kinder sind im gleichen Alter und die würden das nicht machen, glaube ich. Verrückt, ja, echt.
Vanja Budde besuchte für uns eine Blaudruckerei. Die Wiederwahl der EU-Kommissionspräsidentin ist Thema in der Wirtschaftspresseschau und vor allem die Diskussion um den Verbrennermotor.
So schreibt das Handelsblatt. Das Verbrenneraus ist Geschichte. Das ist eine gute Nachricht für die Bürger und die Wirtschaft. Warum die EU eine Technologie ab 2035 verbieten will, für die man keinen adäquaten Ersatz hat, konnte noch nie jemand schlüssig erklären. In 11 Jahren gibt es in Deutschland immer noch fast 50 Millionen und in Europa beinahe 250 Millionen Benziner- und Dieselfahrzeuge. Diese Zahlen zeigen doch, wie wenig durchdacht dieses Verbot war. Es ist deshalb richtig, wenn Ursula von der Leyen in ihrer zweiten Amtszeit einen technologieoffenen Ansatz verfolgen will und Ausnahmen für sogenannte E-Fuels verspricht. In der Stuttgarter Zeitung heißt es: Die Ausnahmen für sogenannte E-Fuels werden nun wahrscheinlich in den Green Deal mit aufgenommen werden. Das war ein kluger Schachzug. Es brachte von der Leyen die Stimmen einiger Zweifler aus den eigenen Reihen ein, kostet die Machtpolitikerin aber nichts. Die neue Osnabrücker Zeitung fügt an: Für die Zukunft der europäischen Automobilhersteller ist es ein gutes Signal, dass die wiedergewählte EU-Kommissionspräsidentin am Verbrennerverbot grundsätzlich festhalten will. Zugleich ist ihr Angebot, neue Verbrennermotoren auch nach 2035 noch zuzulassen, wenn sie nur mit synthetischem Kraftstoff, nicht aber mit Benzin oder Diesel betankt werden können, absolut zu begrüßen. Und Wasserstoffautos bleiben sowieso erlaubt, weil sie kein CO2 ausstoßen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentiert die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank. Die Entscheidung der Europäischen Zentralbank, vor der Sommerpause, wie weithin erwartet, auf eine weitere Zinssenkung zu verzichten, ist richtig. Das Problem der EZB ist aber, dass sie von der kurzfristigen Betrachtung von Wirtschaftsdaten nicht zu einer stärker konzeptionell geprägten Geldpolitik gelangt. Schön wäre es, wenn die geldpolitischen Matadore die Sommerpause nutzten, um in Ruhe darüber nachzudenken, wie eine geldpolitische Strategie aussehen könnte, die mehr Vertrauen hinterlässt als die aktuelle Kurzatmigkeit. Die Berliner Morgenpost glaubt nicht an baldige Zinssenkungen. Der Weg zurück zu dauerhaft niedrigeren Zinsen dürfte zum Geduldsspiel werden. Rückschläge mit Blick auf die Inflation sind nicht ausgeschlossen. Die angespannte Weltlage lässt derzeit kaum andere Schlüsse zu.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Die Ladenöffnungszeiten in Bayern sind gleich eines der Themen in Deutschland heute hier nach den Nachrichten. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.